Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Judas Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Der Tod gehört zum Leben genauso dazu wie die Geburt auch. Eine zugegebenermaßen etwas trockene Weisheit, die aber, wenn man mal ehrlich ist, vielen von uns immer mal wieder begegnet. Einerseits bei Babypartys und Grillwurst mit Bier und Schnitzel, andererseits aber auch mit Krankheit, letzten Begegnungen und grau-schwarzen Trauerfeiern. Was für ein Kontrast. Mit schwerstkranken Menschen hat unser heutiger Gast eigentlich tagtäglich zu tun. Trauer, Abschiedsschmerz, aber auch Erlösung gehören zu ihrem Beruf. Wir freuen uns sehr auf den heutigen Besuch und sind sehr gespannt auf Ihre Berichte. Herzlich willkommen im neuen Studio von Radio 4 FM an Claudia Schumann.
Vielen Dank für die Einladung. Grüß Gott.
Wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde, traditionellerweise kann man schon fast sagen. Das heißt, wir sind natürlich jetzt wahnsinnig neugierig, wer so vor unserem Mikrofon sitzt. Wenn Sie also kurz zu Beginn ein paar Worte zu sich persönlich sagen würden.
Ja, ich bin 64 Jahre alt, bin seit 22 Jahren beim Hospiz als Geschäftsführerin tätig und habe das große Glück haben dürfen, die Hospizarbeit in Ulm aufzubauen in dieser Zeit. Persönlich liebe ich Musik, ich spiele selber Klavier, ich liebe aber auch Meditation, Yoga, Tiere und habe mich viel mit Esoterik auch ein bisschen beschäftigt, um auch so mein Arbeitsfeld und meine persönlichen Hintergründe auch zu verstehen und auch da gut mitgehen zu dürfen.
Also sozusagen breites Rezept, wenn man so möchte. Und Ihr Ausgleich zur Arbeit ist die Musik, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Mache ich sehr gerne. Ich spiele jeden Tag und es ist für mich einfach diese Konzentration und dieses Weg vom Denken. Also wenn Sie nachdenken, können Sie nicht Klavier spielen und das macht, macht viel aus, macht aber auch wirklich viel aus, die Seele zu beschäftigen. Also mit Yoga, mit Meditation, das sind auch Ausgleichsarbeiten, aber ich gehe auch wirklich gerne raus. Bis vor kurzem noch mit Hund, aber jetzt, da wird es ein bisschen schwieriger ohne, muss ich sagen. Ja, und ansonsten mache ich das, was alle anderen auch machen. Ich gehe feiern, ich gehe aufs Donaufest, ich gehe ins Zelt, ich liebe Konzerte, war bei Sting und bei Saga kürzlich. Also so, was das Leben halt so hergibt und ich genieße das Leben sehr, auch wenn ich mich mit diesem Thema Tod und Sterben und Trauer beschäftige.
Zu dem Thema kommen wir heute auch nochmal gesondert. Also wie können wir alle vielleicht ein bisschen lernen, mit dem Thema Tod etwas offener, vielleicht auch etwas fröhlicher mit umzugehen, auch wenn diese beiden Pole Leben und Tod ja quasi wie schon Gegner sind, die nicht wirklich miteinander klarkommen. Aber wie gesagt, da kommen wir heute noch drauf. Frau Schumann, Sie sind jetzt Geschäftsleiterin des Hospizes in Ulm. Sie haben jetzt privat, haben Sie mir erzählt, gerade auch einen sehr großen Background. Vorgespräch haben wir darüber auch gesprochen. Wie sind Sie denn jetzt zum Ulmer Hospiz gekommen? Sie haben gesagt, Sie haben das auch mit aufgebaut.
Ich bin von Haus aus Sozialpädagogin und habe 10 Jahre lang hier in Ulm die Fachberatungsstelle für Nichtsesshafte geleitet, habe noch Betriebswirtschaft draufgesattelt und bin dann aber in der Schulzeit meines Sohnes in das Krankenhaus in Illertissen gewechselt und habe dort den Sozialdienst aufgebaut. Es ist mir dort sehr häufig begegnet, dass Menschen zu Hause sehr gut versorgt worden sind, die schwer krank und sterbend waren. Bis zu einem Zeitpunkt, wo tatsächlich dieser Sterbeprozess richtig in die Gänge kam, dann waren die Familienangehörigen extrem verunsichert und ängstlich und haben in dem Fall oft den Notarzt geholt, der dann eben einen sterbenden Menschen, der eigentlich gerade so beim Rübergehen war in seine andere Welt, haben den mit auf die Intensivstation genommen.
Aus purer Angst, wenn man so möchte.
Das war Angst und Unsicherheit. Das sind einfach im Sterbeprozess passieren Dinge, die kenne ich ja nicht, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Und da wollte ich irgendwie, da war mir es wichtig, da möchte ich was tun. Dass das nicht passiert, was kann man da denn machen? Und in diesen Prozess kam dann der Ruf quasi des Hospizvereins. Die haben mich angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Geschäfte zu leiten. Bis dahin gab es eben in Ulm beim Hospiz nur ehrenamtliches Engagement. Und ich war dann die erste hauptamtliche Mitarbeiterin, die dort eingestellt worden ist, eben mit dem Ziel auch, das auf eine Art professionelle Beine zu stellen.
Mhm. Also Sie haben sozusagen von Anfang an schon einen Bezug zum Ulmer Hospiz, wenn man so möchte. Ja. Sie haben ja vorhin auch berichtet, es gibt nicht nur das Ulmer Hospiz, sondern es gibt auch eine sogenannte Hospizidee. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, die Hospizbewegung ist eigentlich in Deutschland eine reine Graswurzelbewegung, so ungefähr wie der Naturschutz. Also es kommt aus der Gesellschaft heraus. Und zwar war das so, in den 70er Jahren haben die bestimmte Gruppen angefangen zu sagen, wir müssen dieses Sterben aus der Tabuzone herausholen. Wir müssen dem Sterben in unserem Leben wieder einen Platz geben und wir müssen lernen, verantwortlich zu sein für Sterbende. Wir dürfen Sterbende nicht alleine sterben lassen. Wir dürfen Sterbende nicht abschieben in irgendwelche Badezimmer, in Kliniken, sondern wir sind verantwortlich, dass Menschen in dieser Zeit der größten Angewiesenheit ihres Lebens, so ähnlich wie nach der Geburt, doch die größte Aufmerksamkeit, Wertschätzung und auch Achtsamkeit bekommen. Und nicht irgendwie gesagt wird, ja, jemand ist sterbend, muss ich nicht mehr gucken, das macht der schon von allein, sondern da braucht der genauso Unterstützung.
Mhm. Also das heißt, es geht so um diesen Unterstützungsgedanken, wenn man so möchte, jemanden aktiv beim Sterben zu unterstützen. Da geht es natürlich jetzt nicht um die Menschen, die auf tragische Art und Weise bei einem Unfall ums Leben kommen, weil da ist der Tod tatsächlich eine relativ schnelle Geschichte, sondern es geht ja auch um Menschen, die das altersbedingt sozusagen noch vielleicht einen etwas kürzeren Lebensweg vor sich haben oder auch Menschen mit einer chronischen Krankheit, richtig?
Ja, es geht immer um das Ende des Lebens, in welchem Alter auch immer. Es gibt Kinder, die sterben. Es gibt Kinder, die krank werden, die sterben. Es gibt Kinder mit chronischen Erkrankungen, die sterben. Das ganze Leben ist ja eigentlich auch ein Sterbeprozess. Ja? Also das ist vielleicht etwas plakativ, aber das Sterben beginnt eigentlich mit der Geburt. Ja, wir wissen alle nicht, wann ist unser Zeitpunkt gekommen. Und da müssen wir auch gar nicht dran denken. Also ein junger Mann wie Sie muss jetzt ja nicht täglich an sein Sterben denken und jedes Mal.
Jung ist ja immer relativ, ne?
Ja. Mir ist es halt wichtig, dass ich wirklich, dass es darum geht, auch aus diesen medizinischen Aspekten, dass wir aus dieser Machbarkeit, aus dem Machbarkeitswahn auch herausgehen und sagen, wir könnten das Sterben verhindern, sondern wir müssen einfach auch bei schweren Krankheiten dran denken, wann sage ich zur Therapie, nein, danke, es ist in Ordnung, es ist gut, ich wünsche mir jetzt einfach eine gute Pflege, ich wünsche mir eine palliative Versorgung. Palliare heißt ummanteln. Mhm. Und ummanteln heißt, ich versorge den Sterbenden, den schwerstkranken Menschen auf allen Ebenen, wo er im Moment Not hat, wo er Leid hat. Das ist natürlich der körperliche Sektor. Man kann schauen, dass man Schmerzen gut behandelt, dass man Übelkeit gut behandelt, Atemnot, diese ganzen Symptome. Aber der Mensch besteht ja auch aus einem sozialen Umfeld. Er besteht ja auch aus seiner Psyche und er besteht ja auch noch aus den Zusammenhängen, was verbindet ihn mit dem Leben. Mhm. Und da wirklich hinzufühlen und hinzuspüren und sagen, du Mensch, wie du jetzt vor mir bist, wie kann ich dir helfen? Was trägt dich? Wo kann ich mitwirken? Und natürlich ist der medizinische Aspekt ein ganz großer, weil die körperliche, sagen wir mal, die Befindlichkeit ist natürlich auf diesem Sterbeweg schon was ganz Wichtiges.
Sie sind also nicht, das ist ja auch immer wichtig zu betonen, wie ich Sie richtig verstanden habe, keine Alternative zur Schulmedizin. Sie sind die Ergänzung, wenn es sozusagen auf das letzte Lebensstadium herankommt. Das heißt, bei Ihnen arbeiten auch Medizinerinnen und Mediziner, richtig?
Nein, wir arbeiten im Hospiz. Natürlich haben wir Palliativmediziner, das brauchen wir, die sind unendlich wichtig und da sind wir auch sehr dankbar, die natürlich die Visiten machen und unsere Gäste, wir haben 10 Gäste, gut versorgen und begleiten, aber im Hospiz sagen, selber sind sie nicht.
Mhm. Sie sagen Gäste, ja. Sie sagen nicht Patienten.
Wir
bewusst.
Sagen Gäste. Das kommt auch aus diesem Selbstverständnis des Hospizes von der Herberge her. Also in der Herberge waren die Menschen zu Gast. Die Herberge war auf den Pilgerstraßen, auf den Pilgerwegen ein Ort, wo man sich stärken konnte, wo man übernachten konnte. Aber dort kamen auch Kinder zur Welt und dort sind Menschen auch, die krank waren, gepflegt worden. Aber es sind auch Menschen, die krank waren, gestorben. Und dieser Herbergsgedanke, das ist der, den auch die Hospizbewegung ja als Grundgedanke in sich trägt.
Also Sie sagen, das Leben bzw. den Tod als solchen oder auch den Sterbeprozess aus der Tabuzone herausholen, war so ein bisschen die Grundidee zur Gründung des Hospizes. Wie ist es denn genau in Ulm vonstatten gegangen? Wir reden gleich jetzt noch, was haben wir denn in Ulm eigentlich mit der Hospizidee zu tun sozusagen? Welche Angebote der Hospizidee sind hier in Ulm greifbar? Ja. Aber wenn wir jetzt ein bisschen auf die Geschichte eingehen, wie kam es denn dazu, dass Ulm heute ein Hospiz hat?
Ja, 1991 sind eine Handvoll Ulmer Frauen, also angeführt durch Irmgard Ebert, die bereits verstorben ist, nach Stuttgart gereist und haben dort einen Vortrag von der Frau Tauschflammer gehört. Und das war der erste Berührungspunkt mit dem Angebot, Familien beizustehen, wenn ein Familienmitglied sterbend ist, in die Familien reinzugehen und mit der eigenen Stärke zu gucken, wie kann ich da ein Stück mitgehen, wie kann ich da bleiben, wenn es schwer wird bei dir, damit eben sowas nicht passiert, dass der Notarzt gerufen wird.
Diese Gruppe der Frauen, die hat es sozusagen als Lücke in Ulm entdeckt, oder?
Die haben das als Lücke in Ulm entdeckt und haben sich mit unheimlich viel Engagement auf den Weg gemacht. Die haben sich selber geschult oder schulen lassen in Stuttgart als Hospizhelferinnen und sind dann, haben angefangen, in die Familien zu gehen, haben selber wieder ausgebaut. Und so ist diese Gruppe gewachsen und gewachsen. Mhm. Im Jahr 2000 war das Wachstum dann doch so groß, dass es ehrenamtlich nicht mehr zu managen war. Es war einfach eine Überforderung auch dieser Frauen. Und so wurde eine Geschäftsleiterin gesucht. Also so eigentlich so eine eierlegende Wollmilchsau, die so guckt wie nach den Finanzen, die Fäden auch in der Stadt hat und die einfach über ein gutes Netzwerk verfügt und natürlich auch ein Verhandlungsgeschick, weil es ging ja auch drum, wie können wir uns finanziell aufstellen? Also meine Stelle wurde jetzt ein Jahr lang von der Deutschen Hospizstiftung finanziert und dann war Ende. Also musste ich auch gucken, wie ich da selber...
Und ein Jahr ist ja schnell für den Vereinsaufbau vorbei. Wirklich sehr, sehr schnell vorbei. Ja. Das heißt, für Sie war dann letzten Endes 2004 das Jahr, wo die Arbeit erst richtig losging.
2000 war das.
2000.
Ja, 2000. Und die erste Aufgabe, die ich gestellt bekam, war die Eröffnung des stationären Hospizes 2001 im April. Das war die erste Aufgabe und das war schon auch wirklich viel Netzwerkarbeit, viel Aufbauarbeit. Ich habe dann eine Pflegedienstleiterin schon 3 Monate vorher eingestellt, Martina Seng, und mit ihr zusammen dieses erste Hospiz, wir waren damals im Anna-Stift untergebracht, ganz klein aufzubauen und dort erstmal uns selber auch Struktur zu geben. Was heißt denn das, ein Hospiz zu führen? Was ist anders als in einer Pflegeeinrichtung? Was ist anders als in einem Krankenhaus? Wer kommt zu uns? Und wie unterscheidet sich ein Hospiz von allen anderen Einrichtungen? Und es war ein sehr spannender Prozess. Nebenher ist natürlich auch der ambulante Hospizdienst ausgebaut worden. Und mit unserem Wunsch, uns zu vergrößern, haben wir Ende 2007 bei der Familie Großpeter Bertele, beides orthopädische Ärzte mit einer Privatklinik am Michelsberg, die haben Gehör gefunden und die haben uns dann letztlich ihre Privatklinik zugestiftet, damit wir sie in ein Hospizhaus umbauen können.
Also die Immobilie, in der Sie heute sind, war früher eine Privatklinik für Orthopädie und dort haben Sie dann sozusagen eine neue Heimat gefunden.
Ja. Wir haben die beste Heimat, die man sich vorstellen kann, gefunden. Dieses Haus ist das schönste Hospiz, würde ich mal sagen, ganz Deutschland. Also es hat wirklich eine Jugendstilvilla, es hat auch diese Anbauten. Wir haben unheimlich Atmosphäre in diesem Haus. Also wenn mein Sohn kommt und sagt, das ist was ganz Besonderes. Dieses Haus hat eine Dichte und eine Präsenz und unheimlich freundliche und freudige Mitarbeitende.
Wir kommen jetzt gleich auch noch zu den Angeboten, die wir hier sozusagen in Ulm haben. Letzte Frage zum Haus am Michelsberg, was Sie gerade auch angesprochen haben. Wie viele Gäste können Sie denn mittlerweile dann insgesamt bzw. parallel betreuen?
Ja, wir haben im stationären Bereich, der ein Teil unseres Hauses ausmacht, die Möglichkeit, 10 Gästen Einzelzimmer anzubieten. Das ist auf einer Ebene, geht über das gesamte Gebäude. Und wir haben ein großes Wohn-Esszimmer mit der Küche dran. Also das ist eigentlich wie in einer großen Familie. Es ist ein Ersatz zu Hause, in dem aber im Hintergrund die Pflege und die Palliativmedizin extrem gut funktioniert. Das geht Hand in Hand, aber Sie merken es vorne nicht. Ja, es ist wirklich, die Zimmer sind alle farbig, freundlich, alle anders eingerichtet, haben alle eine andere Struktur und eine Architektur. Wir haben eine große Wohnküche, dort sitzen die Familien und auch die Gäste, wenn sie können, zu den Mahlzeiten beieinander. Und das Allerschönste ist, wir haben eine riesig große Dachterrasse mit Blick aufs Münster. Und das ist das Allerschönste für Menschen, die bei uns leben und sterben, ist diese Dachterrasse, wo sie auch mit den Betten rausfahren können. Wir hatten kürzlich einen jungen Mann, der noch bei uns im Hospiz seine Freundin geheiratet hat. Und in seiner Todesnacht, das war im Januar, wollten beide, dass das Bett nach draußen geschoben wird. Mhm. Wir haben sie dann versorgt mit ganz viel Decken und Wärmflaschen und beide haben dann im Bett gelegen. Und dann ist der junge Mann auf der Dachterrasse auch gestorben in dieser Nacht. Und es ist einfach schön, sowas anbieten zu können, so letzte Wünsche erfüllen und diese Möglichkeiten zu haben.
Die wirkliche Alternative auch zum eher sterilen Klinikbett. Mhm. Sie haben auf der einen Seite das stationäre Hospiz mit ca. 10 Betten, Gast für 10 Gäste, wie Sie jetzt gerade eben auch genannt haben, und sehr viel Menschen, die im Background arbeiten. Frau Schumann, diese ganzen Gäste zu versorgen, tagtäglich mit all ihren medizinischen und körperlichen Bedürfnissen, wie viele Mitarbeitende haben Sie denn eigentlich am Hospiz?
Ja, wir sind mittlerweile knapp 50 Hauptamtliche, wobei jetzt hier natürlich nicht alle in der Pflege tätig sind. Wir haben natürlich auch jetzt in der Verwaltung 2 Mitarbeitende und wir haben im ambulanten Bereich noch Sozialarbeiterinnen, Koordinatorinnen der Ehrenamtlichen und in der Pflege sind es etwa 25. Dann haben wir noch Hauswirtschaft, gehört natürlich auch dazu, Hausmeister, und wir haben noch für die Akademie Mitarbeiterinnen. Also es ist ein breites Feld, aber es sind knapp 47 Hauptamtliche und knapp 100 Ehrenamtliche, die täglich im Einsatz sind, mit auf Station arbeiten in 2 Schichten und aber auch im ambulanten Bereich in die Familien gehen, um Sterbende zu Hause zu unterstützen. 10 Plätze ist natürlich für eine Stadt wie Ulm nicht viel. Das heißt, wir haben 500 Anfragen im Jahr und können etwa 140, 150 Aufnahmen machen. Der Rest muss auch zu Hause versorgt werden. Man muss gucken, wie kann man das gestalten. Gibt es aber in Ulm ein gutes Netzwerk? Also wir haben auch die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, also ein ambulantes Angebot von Palliativärzten und Pflege, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, die versuchen, draußen vor Ort die Situation so gut zu halten, dass Menschen, so wie sie sich's wünschen, in den allermeisten Fällen zu Hause sterben dürfen.
Wenn ihr euch jetzt fragt, tatsächlich, vielleicht habe ich jetzt selber auch einen Angehörigen, für den das vielleicht irgendwann relevant sein könnte. Wir sprechen auf jeden Fall im Laufe dieser Sendung noch darüber, wie kommt man denn jetzt an Ihre Hilfe, wie kommt man an die ambulante und wie kommt man auch zur stationären Palliativmedizin. Um nochmal bei Ihrer stationären Pflege, kann man ja nicht sagen, beim stationären Aufenthalt zu bleiben mit den 10 Gästen. Wie sieht da denn eigentlich so ein Tag aus? Haben Sie da ähnlich wie in einem Seniorenheim Sport, Kreatives und so weiter? Sind sehr viele Gespräche? Finden vielleicht Meditationen statt? Wie sieht da so ein typischer Tagesablauf aus Sicht eines Gastes aus?
Im Hospiz ist kein Tag wie der andere. Das ist mal das Hochinteressante. Unsere Gäste kommen ja auch, sagen wir mal, sehr unterschiedlich in ihren Krankheitszuständen zu uns. Und manche möchten wirklich nur noch auf ihrem Zimmer sein, dort versorgt werden und keine Schmerzen haben, eine gute Schmerztherapie haben, eine gute Symptomenkontrolle. das reicht. Andere sind tatsächlich so, die integrieren sich, sind auch in der Küche bei den Mahlzeiten. Wichtig ist aber bei allem, dass wir den Wünschen des Gastes entsprechend handeln. Also wir machen nicht hier die Ansagen, auch nicht die zeitlichen, sondern wenn jemand morgens oder mittags um eins Frühstück haben will, bekommt er sein Frühstück um eins und sein Mittagessen meinetwegen um fünf. Mhm. Oder wenn jemand was Bestimmtes frühstücken will, das wird immer vorher abgefragt, was er will. Und auch beim Abendessen. Wir schauen immer, dass wir die Wünsche so entsprechend erfüllen können, dass es geht. Wir haben auch die Möglichkeit, dass die Gäste beispielsweise Haustiere mitbringen. Mhm. Also auch jetzt eine junge Frau war da mit einem Hund, die hat dann ihre Matratze auf den Boden gelegt und der Hund bei ihr, ich als Geschäftsführerin durfte dann immer schön Gassi gehen, weil ich habe Hunde einfach sehr gern und die meiste Zeit.
Und ist auch mal dann ein schöner Termin, den man so im Kalender stehen hat.
Ja, es war dann am Schluss noch schwierig, weil wir halt einfach, umso schwerer die Pflege wurde, dann hat der Hund auf sein Frauchen so aufgepasst, dass wir also gucken mussten, dass er bei Pflege und sowas nicht mehr im Zimmer war. Aber wenn jemand draußen mit dem Bett auf der Dachterrasse sein möchte, dann machen wir das genauso möglich wie wir haben jetzt eine Fahrt in einem Maserati ermöglicht und ein Gast wollte mal ein letztes Mal ein Pferd sehen und streicheln als Pferdewirt, haben wir auch möglich gemacht. War bei uns im Hof halt dann ein Gaul.
Sie sehen, also tatsächlich, also ich bin jetzt selber gerade etwas perplex, ganz anders wie in einem Krankenhaus beispielsweise, ja, wo es ja schon damit losgeht, dass man um 8 Uhr das Frühstück zu sich nehmen muss. Genauer gesagt, man wird zumindest geweckt, ob man dann frühstückt oder nicht, ist nochmal die andere Sache.
Wir schauen halt, dass es vordergründig für unseren Gast so aussieht, wie im Hotel oder zu Hause. Und die ganze Pflege, die ist hochprofessionell, also mit Schmerzpumpen und mit allen möglichen Zu- und Abgängen, dass die wirklich so professionell im Hintergrund unaufgeregt läuft, sodass sich einfach auch die Angehörigen und die Gäste sicher fühlen können. Die Pflege und die palliative Betreuung wird durch unsere Pflege gemacht und durch die Palliativärzte, die uns natürlich aber von extern zur Seite stehen.
Jetzt haben wir sehr viel über Ihr stationäres Angebot gesprochen. Jetzt ist die Palliativmedizin bzw. die palliative Unterstützung in Ulm noch sehr viel mehr. Wenn Sie vielleicht ganz kurz aufzählen, welche Angebote Sie denn noch sozusagen im Repertoire haben, wenn man so möchte.
Ja. Die Kernaufgabe ist natürlich der ambulante Hospizdienst. Dort werden Ehrenamtliche geschult und die gehen in die Familien, die gehen in Pflegeheime und unterstützen dort die Angehörigen und die Sterbenden in diesem Prozess. Sie sind also auch Kommunikator und sie sind auch so ein Stück weit Übersetzer manchmal. Sie erleben, dass sie in eine Familie reingehen und an der Tür sagt die Frau des Sterbenden, sagen Sie aber bloß meinem Mann nicht, wie schlecht es ihm geht. Und sie macht dann Kaffee und ich gehe zu dem Mann ans Bett und er sagt, meine Frau darf aber nicht wissen, dass mir so schlecht geht, das packt die nicht. Und da kann auch ein Hospizhelfer gute Kommunikationsarbeit und Brückenarbeit leisten. Der ambulante Hospizdienst wird ergänzt durch den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Der hat jetzt wieder eine ganz andere Aufgabe. Hier werden Familien beraten und begleitet, die leider das Schicksal haben, dass ein Kind sterbend ist oder aber ein Familienangehöriger, der Papa oder die Mama, gestorben ist und die Kinder in ihrer Trauer begleitet werden und gut versorgt werden. Der Kinder- und Jugendhospizdienst hat nach meinem Gefühl wirklich eine sehr umfassende und sehr komplexe Aufgabenstellung. Und es ist wirklich nicht immer leicht, genau in dem Gebiet hier, ja, auch die Frau zu stehen. Wir haben zwei Kolleginnen, die das wunderbar managen. Die sind sehr gut ausgebildet in diesem pädagogischen Bereich. Die haben einfach auch das Handwerkszeug für Familien, die Situationen gut zu meistern. Sie gehen aber auch beispielsweise in Kindergärten oder Schulen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe, wenn dort das Thema Tod und Sterben ein Thema ist. Also
tatsächlich auch Beratungen.
Die gehen rein, machen Schule auch so in den Schulklassen mit ihren Methoden, bauen die diese Brücke, dass die Kinder das verstehen. Also wenn beispielsweise ein Mitschüler verunfallt ist oder was auch vorkommt, dass ein Elternteil Suizid begeht, dass man da wirklich auch die Mitschüler und auch die Lehrer unterstützt, dass die das gut verarbeiten können.
Gerade in diesem ambulanten Bereich, was ist denn da die Aufgabe eines Mitarbeitenden von Ihnen? Das ist ja nicht vergleichbar mit einem Essen auf Rädern, mit einem Pflegedienst ganz generell. Was sind das für Aufgaben, die Ihre Mitarbeitende, Ihr Team sozusagen in den jeweiligen Familien vornehmen?
Im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst machen die Ehrenamtlichen hauptsächlich die Betreuung, Begleitung der Geschwisterkinder. Die Eltern kümmern sich um das sterbende Kind höchstpersönlich, das geben die auch gar nicht aus der Hand, weil da ist jede Sekunde kostbar. Aber gesunde Geschwisterkinder fallen da oft hinten raus. Und deswegen werden hier Ehrenamtliche eingesetzt, die da mit den Geschwisterkindern einfach die Aufmerksamkeit nochmal zuteil werden lassen, die die Eltern gerade im Moment nicht aufbringen. Das heißt, besondere Ausflüge machen, zum Schulsport fahren, Hausaufgaben machen, den Rücken so ein bisschen frei halten. So die Zeit für mich, das ist für die Kinder wichtig. Einmal die Woche kommt jemand, der nimmt sich nur Zeit für mich. Mhm. Und die Ehrenamtlichen machen im Kinder- und Jugendhospizdienst auch viel Trauerbegleitung. Sie machen auch mit bei den Kindertrauergruppen, bei den Jugendtrauergruppen und bei den Freizeiten, die mit den Familien und den, also trauernden Familien stattfinden.
Also ein sehr breites Angebot. Sie haben jetzt vorhin auch bei der Vorstellung des Ulmer Hospizes eine Akademie angesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, wir haben eine Ulmer Hospizakademie seit 10 Jahren, die jedes Jahr ein Programm rausgibt, das für die breite Öffentlichkeit jede Menge Zugänge zum Thema Tod und Sterben anbietet, sodass man einfach auch mal, wenn ein Konzert bei uns ist, also gestern war beispielsweise ein Konzert mit Siu im Hospizgarten. Da kommen, sind 90 Menschen gekommen, die vielleicht sonst nie im Hospiz irgendwie andocken und die einfach merken, ja, das ist in Ordnung. Das ist ein Ort, der hat sehr viel Ausstrahlung, der hat sehr viel Freudiges, auch Lebendiges. Und wir können dort über diese Akademie Menschen erreichen, die einfach nochmal von unserem Thema das Sterben in die Gesellschaft zu tragen, hat auch einen großen Wert hat.
Also tatsächlich ein sehr bunter Blumenstrauß, wenn man so möchte, an Leistungen für die Region, aber auch über die Region hinaus, wo wir jetzt aber auch schon beim Thema sind. Sie sind im Alb-Donau-Kreis aktiv, im Landkreis Neu-Ulm, auch noch in anderen Bereichen?
Also unser Haupteinzugsbereich sind natürlich die Stadt Ulm und die Stadt Neu-Ulm. Darüber hinaus Alb-Donau-Kreis und Landkreis Neu-Ulm immer so weit, bis andere Hospizdienste auch zuständig sind. Das sind immer Absprachemöglichkeiten. Auch Illertissen hat ein stationäres Hospiz und der Alb-Donau-Kreis auch. Aber das ist eine unheimlich gute Zusammenarbeit. Das ist, wenn wirklich wir keinen Platz haben, dann guckt man, gibt es woanders noch die Möglichkeit. Also, aber das Haupteinzugsgebiet ist Stadt Ulm und Stadt Neu-Ulm.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie finanziert sich das Ganze denn? Weil im Regelfall kommt ja niemand mit einem Sack voll Geld zu Ihnen und sagt, gut, ich erkaufe mir jetzt hier sozusagen mein Bett, sondern die Wege müssen ja vermutlich andere sein. Wie finanzieren Sie denn Ihre Leistungen generell, wenn wir jetzt mal beim stationären Hospiz anfangen?
Ja, fangen wir. Wir haben verschiedene Formen der Finanzierung. Das ist der stationäre Bereich. Da haben wir einen Versorgungsvertrag mit den Krankenkassen ausgehandelt und bekommen einen Vergütungssatz pro Tag. Ins stationäre Hospiz kommen die Menschen mit einer Art Einweisung durch den Arzt oder durch die Klinik. Es gibt die Notwendigkeitsbescheinigung und wenn diese ausgefüllt ist, dann ist die Anmeldung im stationären Hospiz möglich, dann wird es zur Krankenkassenleistung.
Wann genau ist denn das der Fall?
Also das Wichtige ist das Vorliegen einer schwerwiegenden Erkrankung, die progredient verläuft und
also
zum
fortschreitend,
Tode,
oder?
Ja, fortschreitend und zum Tode führt, die nicht mehr heilbar ist. Also wo man nicht mehr mit einer Therapie an eine Heilung kommt, sondern oder eine Verbesserung der Situation, sondern mit der palliativen Versorgung, mit der palliativen Medizin die Situation so gut wie es geht stabilisiert, damit das Sterben ein würdevoller oder ein guter Prozess werden kann.
Und die Zeit spielt dabei vermutlich keine Rolle, oder?
Nein, die Zeit spielt keine Rolle. Natürlich müssen wir als Hospiz jeden Monat, den ein Gast bei uns ist, der Krankenkasse Rechenschaft abliefern und die Notwendigkeit erneut begründen. Aber wir können wirklich nur Menschen aufnehmen, die Hospizpflege brauchen. Und insofern ist Zeit kein Thema.
Wie sieht das aus mit den ambulanten Leistungen, die Sie vorhin vorgestellt haben?
Die ambulanten Leistungen, da haben wir ein spezielles System. Wir brauchen im stationären Hospiz neben diesen nicht auskömmlichen Tagessätzen natürlich wesentlich mehr Geld. Das heißt also, da ist immer ein Defizit, ein strukturelles Defizit in Höhe von rund 200.000 Euro im Jahr da. Und das wird mitgetragen von Spendern. Das wird mitgetragen von der Stadt Ulm durch einen großen Zuschuss, mitgetragen durch die Stadt Neu-Ulm, durch den Alb-Donau-Kreis und den Landkreis Neu-Ulm. Da sind wir natürlich extrem dankbar, dass wir uns dieses große Defizit so schultern können. Im ambulanten Bereich bekommen wir über die Krankenkassen einen Zuschuss zu den Personalkosten. Und zwar für die hauptamtlichen Koordinatorinnen, das sind 4 Sozialarbeiterinnen, die die Ehrenamtlichen ausbilden und einsetzen und die palliative Beratung und psychoonkologische Beratung und Trauerbegleitung machen. Der Rest wird einfach finanziert über die Mitgliedsbeiträge. Wir sind ein großer Verein. Wir haben knapp 1.000 Mitglieder und insofern auch beinahe 50.000 Euro Mitgliedsbeiträge. Das andere ist, dass wir Bußgelder bekommen über die Gerichte. Wenn Bußgelder verteilt werden, haben die Gerichte einen gewissen Spielraum, wem sie die Bußgelder zukommen lassen. Da werden wir dann doch auch häufig genannt. Dann haben wir noch die Spenden. Das ist in Ulm ist ja bekannt dafür, dass die Bürgerschaft die Einrichtungen und auch die Vereine stützt, die ihnen wichtig sind. Und die Bürger spenden natürlich ans Hospiz manchmal ohne irgendeinen Grund, manche auch, weil ein Gast bei uns im Haus verstorben ist und sie dankbar für die Versorgung waren. Und manchmal gibt es Leute, die werden 70, 80, 90 und sagen, Frau Schumann, ich will keine Vase mehr, meinen Wein kaufe ich mir auch gern selber und ich lasse fürs Hospiz spenden. Diese Anlassspenden sind natürlich auch sehr willkommen. Und so ist es einfach, dass wir gut getragen, jetzt auf jeden Fall durch die 22 Jahre, die ich das verantworte, gut getragen werden. Und es funktioniert. Und einmal hat der Gönner gesagt, Frau Schumann, wenn was verrutscht.
Der ehemalige Ulmer Oberbürgermeister.
Ja, genau. Dann kommen Sie zu mir. Und dieses Versprechen hat mir Herr Zisch auch schon gegeben.
Tatsächlich, so wie Sie sagen, auch ein wahnsinniges Privileg aus der Gesellschaft, aus der Stadt heraus, diese Unterstützung für diese auch wahnsinnig wichtige Arbeit zu bekommen. Um auch nochmal auf das stationäre Hospiz zurückzukommen, für diejenigen, die jetzt mit diesem Bereich noch gar keine Berührungspunkte haben, können Sie so ungefähr sagen, wie lang sind die Menschen denn bei Ihnen? Wie lang beherbergen Sie einen Gast?
Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich haben wir eine rechnerische Durchschnittsgröße, die liegt bei 18 Tagen, hat aber keine Bedeutung. Weil manchmal auch jemand zu uns kommt aus der Klinik, kommt ins Zimmer und er weiß, es wird keine Therapie mehr gemacht. Ich darf einfach sterben, ich darf jetzt einfach gehen. Die Familie ist da, nicht wie jetzt in Kliniken. Wir lassen das alles zu, dass die Familie auch mit am Bett sein kann. Und die versterben manchmal nach einem Tag. Und andere wiederum mit sehr langfristigen, bösartigen Tumorerkrankungen können schon auch mal 3, 4, 5 Monate bei uns sein. Also es hat weniger die Bedeutung dieser rechnerische Größe, aber es ist, solange es jemand braucht, solange bekommt das.
Wir wollten ja auch so ein bisschen in der Sendung auf die gesellschaftliche Komponente dieses Themas eingehen, um auch da ein bisschen auf das Thema zu leiten, sozusagen keinen harten Bruch zu produzieren. Die Menschen, die jetzt zu Ihnen kommen, haben Sie das Gefühl, als Geschäftsleiterin, das sind Menschen, die haben mit dem Leben schon ein Stück weit abgeschlossen, positiv formuliert und sagen, ich habe das anerkannt? Oder haben Sie eher das Gefühl, da sind immer noch Menschen mit einer wahnsinnigen Verzweiflung in sich, die sagen, Mensch, natürlich ist die Palliativmedizin so, dass das Letzte, was einem lebenden Menschen gegeben werden kann, ist es manchmal so diese Keule des Absoluten, die man da ausholen muss?
Herr Torwart, das ist natürlich ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind so einverstanden mit ihrem Schicksal und die da ist es wirklich gut verarbeitet. Aber es passiert natürlich doch auch häufig, und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz besondere Tragik, dass gerade bei einer Tumorerkrankung noch durch verschiedene Therapien so viel Hoffnung gemacht wird und dann letztlich an irgendeinem Punkt gesagt wird, jetzt hat das auch keinen Wert mehr, na, jetzt können Sie ja mal einen Platz im Hospiz nehmen. Und da haben wir natürlich eine extrem hohe Fallhöhe. Diese Menschen müssen wir auffangen und die müssen wir wirklich auch von dieser Hoffnungssituation in diese Realität drüber bringen und auch die Angehörigen. Und das ist oftmals ja eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber das passiert. Ich würde mir wünschen, da wäre doch auch mehr Offenheit und Klarheit und Mut in den Kliniken schon vorab.
Mhm. Wie haben Sie denn das Gefühl, gibt es diese Offenheit überhaupt oder ist das Thema in diesem, also das Thema Tod, der Sterbeprozess im medizinischen Bereich, im schulmedizinischen Bereich, wo viele Ihrer Patientinnen und Patienten ja herkommen, noch ein Tabuthema? Oder haben Sie dann da in den letzten Jahren einen Wandel bemerkt, dass die Ärztinnen und Ärzte damit anders umgehen heute? Oder auch das Pflegepersonal?
Also das Pflegepersonal unterscheidet sich oft stark auch von dem ärztlichen Personal, aber ich habe durchaus einen positiven Wandel erlebt. Also auch, dass die Palliativmedizin, die Palliativpflege gesehen wird und dass die auch als Disziplin ernst genommen wird und dass man sagt, man kann noch so viel tun, wenn man nicht mehr heilen kann. Man kann noch so viel Gutes tun, indem man einfach die Lebenszeit, die verbleibt, so gestaltet, dass da noch ganz viel Leben drin ist. Und das ist auch das, was Cicely Saunders sagt. Nicht dem Leben mehr Tage hinzufügen, sondern den Tagen mehr Leben. Und ich glaube nicht, dass es nur gute Medizin ist, wenn ein Mensch nicht stirbt, sondern es ist gute ärztliche Handwerkskunst, einen Mensch beim Sterben zu begleiten.
Mhm. Trotzdem haben wir ja in unserem Kulturkreis immer noch einen sehr schweren Umgang sozusagen mit dem Tod, anders wie in anderen Kulturen. Über die Ursachen lässt sich natürlich jetzt trefflich streiten. Aber haben Sie auch da vielleicht einen Wandel auf gesellschaftlicher Ebene, jetzt ein bisschen weg auch vom Klinikpersonal oder auch von den Ärztinnen und Ärzten, bemerkt, dass heute vielleicht mit dem Tod anders umgegangen wird wie früher?
Das ist deutlich spürbar. Es ist wirklich deutlich spürbar. Das sehen Sie manchmal schon in den Todesanzeigen. Auf Trauerkleidung bitte verzichten. Oder es gibt schöne Bilder, es gibt ganz andere Musik bei den Trauerfeiern. Die Menschen wollen in irgendwelche Waldfriedhöfe oder dass die Asche verstreut wird. Ich glaube, dass sich heute auch mit der Möglichkeit der Patientenverfügung, also dieser Vorsorgeinstrumente, viele Gedanken machen und sagen, nein, das, was ärztlich machbar ist, will ich vielleicht nicht alles haben. Ich will dann einfach in Ruhe gut sterben dürfen. Und ich will sterben dürfen und die Ärzte sollen sterben auch zulassen. Da hat sich viel getan. Wir machen viel Informationsveranstaltungen zum Thema Patientenverfügung. Und das ist ein Riesenthema. Die Leute wollen selber mitentscheiden. Und ich halte das für einen entscheidenden Gewinn dieser Hospizbewegung, die wirklich sagt, Leute, bedenkt, dass ihr sterben müsst. Und der Tod ist immer mitten unter uns.
Also tatsächlich auch ein Wandel, den Sie beobachtet haben, im Positiven formuliert. Ja. Auf alle Fälle sorgt es auch dafür, dass Menschen heute proaktiver bei Ihnen anfragen, kann ich denn zu Ihnen kommen? Ja. Oder kommt es häufig dann auch von Angehörigen oder von Ärzten?
Das ist unterschiedlich. Es gibt sehr selbstbestimmte Menschen, die wirklich mit der Diagnose und mit der Aussicht, also der Prognose, dann sich gut beraten lassen bei uns im Hospiz und Entscheidungen treffen und sagen, selbstbestimmt, so möchte ich, ab dem Punkt möchte ich ein stationäres Hospiz. Andere Menschen, die sich darüber jetzt weniger Gedanken gemacht haben, die sind natürlich oft an einem späteren Zeitpunkt nicht mehr so entscheiden, ja, können es nicht mehr selber entscheiden, werden dann oft aus dieser Notwendigkeit und über die Angehörigen oder die Ärzte kommen die ins Hospiz. Das ist eine ganz bunte Mischung. Es gibt so viele unterschiedliche Beweggründe, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn ich tatsächlich einen Angehörigen habe, der sozusagen sich im Sterbeprozess befindet, wenn man so sagen möchte, kann ich bei Ihnen einfach anrufen und sagen, guten Tag, ich hätte gern ein Bett bei Ihnen. So leicht geht's wahrscheinlich gar nicht, oder?
Doch, so leicht
geht's. Tatsächlich?
So leicht geht's. Wenn ich einen Rat geben kann, dann 5097330. Das ist unsere Zentrale und dort bekommt man jede Auskunft für jedes Problem, das im Zusammenhang mit schwerer Krankheit, Sterben, Tod, Trauer, Patientenverfügung, Vorsorge, Vollmacht, all diese Dinge steht, sie werden auf jeden Fall an die richtige Person verwiesen.
Also tatsächlich ein Hilfetelefon, wenn man so möchte, und das ist ja auch schon sehr, sehr viel wert.
Wir haben noch, wenn ich ergänzen darf, wir haben noch eine Bereitschaftsnummer, die ist jeden Tag, also auch Samstag, Sonntag und feiertags von 8 bis 17 Uhr geschaltet. Das ist sozusagen, da können Sie, wenn spontan ein Problem ist. Also Sie sind zu Hause und Sie brauchen für die Nacht jemand. Dann können Sie anrufen und wenn es vor 17 Uhr geschieht, dann kriegen Sie für diese Nacht auch noch eine Unterstützung. Ist gerade gut, wenn jemand im Pflegeheim ist oder zu Hause man sich die Situation nicht zutraut. Und das ist auch die Nummer 509-733 und dann die 70. Also das ist die Bereitschaftsnummer, da kommen Sie auch immer an einen Menschen und nicht an einen AB, außer die sind gerade im Gespräch und bekommen dort sofort Hilfe.
Und diese ganzen Informationen gibt es natürlich auch jederzeit im Internet. Ihre Homepage ist hospiz-ulm.de. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich sage, Mensch, als ehrenamtlicher Mitarbeiter habe ich richtig Lust mitzuarbeiten, weil mich das Thema interessiert, weil ich es wirklich auch als eigenes Anliegen sehe, Menschen auf diesem Prozess zu begleiten. Habe ich denn die Möglichkeit, bei Ihnen auch ehrenamtlich mitzuarbeiten?
Da freuen wir uns, das wünschen wir uns. Wir brauchen ehrenamtliche Unterstützung, sonst lässt sich dieses Angebot nicht halten. Wir bilden einmal im Jahr Ehrenamtliche zu Hospizhelfern aus. Der Kurs beginnt in aller Regel im Januar, Februar. Und nach Abschluss dieses Kurses, nach Abschluss der ersten Stufe, entscheidet man sich, ob man da überhaupt weitermachen will. Ich lerne so ein bisschen was kennen. Und nach Abschluss der zweiten Phase ist man dann Hospizhelfer und kann eingesetzt werden in allen Bereichen, die wir anbieten.
Also ein wahnsinnig vielfältiger Bereich, wo man dann sozusagen auch ehrenamtlich tätig werden kann. Und auch dort findet man mehr Informationen im Internet. Frau Schumann, ganz herzlichen Dank für Ihren heutigen Besuch bei uns in der Plattform, bei uns in der Sendung. Und ich denke, das kann man im Namen vieler sagen, auch ganz herzlichen Dank an Sie und Ihr Team für Ihre wahnsinnig wichtige Arbeit, die Sie leisten. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Danke, Herr Teubert.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.